Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Architektur und Bauforum. Diesmal melde ich mich direkt aus München von der Bau 2025, der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme. Es ist tatsächlich eine Messe der Superlative. In 19 riesigen Hallen treffen geschätzt 200.000 Besuchende auf mehr als 2.200 Aussteller. Architekten, Planer, Industrie- und Handelsvertreter, alle sind da. Auch das Handwerk ist stark vertreten. Ein großes Rahmenprogramm mit einer Fülle an Vorträgen und Fachforen begleitet die Messe. Ich habe mir für diese Folge zwei herausgepickt und mit den Vortragenden gesprochen. Eike Roswack-Klinge ist Professor an der TU Berlin und leitet das Natural Building Lab bei ZRS Architekten-Ingenieure in Berlin. Sein Vortrag trägt den vielsagenden Titel Bauen in planetaren Grenzen und Eike Roswack-Klinge kommt gleich zur Sache. Um ein Leben auf dem Planeten Erde zu ermöglichen, muss das Bauwesen komplett neu gedacht und die Bauindustrie in eine Kreislaufwirtschaft umgewandelt werden. Ich habe mit Professor Roswack-Klinge nach seinem Vortrag das folgende Gespräch geführt. Überwiegt bei Ihnen der Optimismus oder der Pessimismus?
Nein, ich glaube, ich bin schon ein grundoptimistischer Mensch. Im Moment, wenn man dann immer mehr Wahrheiten sieht und sich lange mit den Dingen beschäftigt und dann sieht, gerade was im politischen Raum entsteht, da macht man sich doch sehr, sehr viel mehr Sorgen, als wir das hatten. Aber ich bleibe natürlich optimistisch und versuche das auch, die Energie von meinen Studierenden mitzunehmen und mich da einfach wirklich positiv auf die Zukunft einzustellen, aber auch trotzdem zu drücken und zu motivieren.
Mal angenommen, die politischen Rahmenbedingungen passen und die vielen Dinge aus dem Vortrag, den Sie jetzt gehalten haben, wie müsste man die denn priorisieren? Womit müsste man denn beginnen?
Ja, man müsste, glaube ich, auf alle Fälle ganz stark in den Bestand gehen, weil wir der Neubau ist wirklich problematisch. Das ist das eigentlich, der ist so ein bisschen der Klimakiller. Und wir haben die Flächen im Bestand. Es ist halt lästiger, die dort zu entwickeln, aber wir können auch mal eine Schule, eine Shopping Mall bauen, wie das in Hamburg passiert, oder einfach Dinge ganz konträr anders denken, unsere Standards vor allen Dingen absenken, noch stärker als das jetzt durch das aktuelle Einfach-Bauen-Gesetz geregelt wird. Aber wir müssen Schallschutzstandards auch beim Brandschutz einfache Lösungen finden und kreativ mit der Welt umgehen. Aber ich denke schon auch die Standards ein bisschen runternehmen an vielen Stellen. Die Normung hat das immer nach oben gespielt. Viele Industrienormen geben einfach das Maximum, was technisch möglich ist, wieder. Aber wir müssen da ein bisschen raus. Und dann können wir, glaube ich, haben wir sehr viel Reduce-Pfade auf einmal automatisch im System, die uns helfen. Und die Politik müsste sich, glaube ich, darauf einlassen, vereinfachen, also einfach darauf zustimmen, dass man nicht mehr so geregelt sein kann in dieser unsicheren Zeit und auch dafür dann einen Handlungsrahmen zum Beispiel in so Reallaboren schaffen, wo man freier reagieren kann. Und die Politik, das öffentliche Bauen muss halt massiv vorgehen, was das Bauen im Bestand angeht. Also das sind die zwei Hauptpfade, denke ich, aus meiner Sicht.
Wenn Sie Ihre Thesen von dem provokantesten abwärts noch mal kurz zusammenfassen, wie lauten die?
Ja, das Wichtigste ist, dass wir eigentlich den Neubau, ich habe jetzt Neubau-Moratorium. Moratorium heißt ja nicht Verbot, sondern Moratorium heißt hinterfragen. Da konnte man sich also auch in einem ganz breiten Bündnis bei dem Abrissmoratorium von Alexander Stumm darauf einigen, dass alle gesagt haben, ja, wir wollen es stark hinterfragen, wir wollen es nicht komplett verbieten. Ja, natürlich wird man irgendwie ab und zu mal ein kleines Haus abreißen, was überhaupt nicht mehr sinnreich ist, ja, oder eine Werkstatt oder was auch immer. Aber so wie wir gerade aus spekulativen Gründen Geschossbauten in den Innenstädten abreißen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und das tut auch die öffentliche Hand. Und das ist ganz wichtig, das ist die zweite Forderung, da konnten sich alle darauf einigen. Ich mache das Neubaumoratorium auch auf, das können noch nicht so viele mit unterschreiben und sich auch nicht so imaginieren. Aber ich glaube, wir könnten, wenn wir das wollen, 70% unserer Leistung, 80% unserer Anforderungen an neue Räume können wir im Bestand decken, ganz locker. Und dann haben wir wirklich einen signifikanten Klimavorteil. So, ja, dann gehen jetzt bin ich bei der zweiten Forderung gewesen. Die dritte ist dann natürlich in die Flächenreduktion zu gehen. Ja, also dieses -20% in den Nutzflächen, also von 50 auf 40 Quadratmeter Wohnfläche runter. Das lässt sich auch gut auf den Bürobau und auf andere Nutzungen übertragen. Dann kriegen wir auf einmal viel Flächen ins System, mit denen wir spielen können, die wir umsetzen können, transformieren können. Dann müssen wir in die Bioökonomie einsteigen. Wir müssen also aus den fossilen Ressourcen raus, müssen das, was wir doch als frische Materialien noch brauchen, aus der Natur entnehmen und damit CO2-Speicher bauen. Und die ganz wichtige Forderung, die ganz wichtig sind, ist, dass wir kreislaufgerecht bauen und wirklich alle Stoffe im Loop halten. Und ein wichtiger Pfad ist auch das Low-Tech-Bauen, dass wir also aus der Technisierungsfalle rauskommen. Und wenn wir da ein paar Regeln, ein bisschen das Pendel in die Richtung schlagen, dann wird man sicherlich der Lösung sehr viel näher kommen.
Interessant fand ich auch den Ansatz, die Bauwirtschaft und die Agrarwirtschaft, die Landwirtschaft zu verknüpfen. Können Sie dazu kurz etwas sagen?
Ja, das ist natürlich wirklich so der eigentliche Elefant im Raum, ist ja, dass wir noch fossil bauen und wir müssen da raus. Und das ist hier auf der Bau eine Riesenindustrie, wenn wir denen allen sagen, also ich würde sagen, ihr macht 90% machen wir falsch. 90% können wir nicht mehr so tun, wie wir es jetzt tun, zum Beispiel Beton im Hochbau. Da kriege ich natürlich nur Feinde hier, aber es gibt genügend zu tun. Man muss mit anderen Mitteln im Bestand bauen. Wir brauchen jeden Cent zum Invest im Bestand, also wir müssen nur was grundsätzlich anderes bauen. Aber das wirft die ganze Ökonomie um, das macht natürlich den Unternehmen Angst, aber es hilft ja nichts. Wir müssen eigentlich in diesen Pfad rein, Politik muss das lenken und langsam einsteuern. Und von daher ist das Ersetzen fossiler Ressourcen, Beton, Stahl, Zement, Aluminium durch nachwachsende Rohstoffe, das ist ein ganz essentieller Pfad.
Wenn man hier über die Messe geht, hat man den Eindruck, dass schon sehr viel passiert und sich fast alle Unternehmen bemühen, Emissionen einzusparen. Ist die Industrie am richtigen Weg?
Das ist eine schwierige Frage. Wir waren das letzte Mal, als wir hier waren, sehr frustriert auf eine Art, weil wir gedacht haben, es ist sehr viel Erklärung, aber sehr viel, also wir jetzt nicht von Greenwashing sprechen, aber sehr viel Selbsterklärung und dann aber doch noch der falsche Pfad, so glaube ich. Und natürlich müssen wir auch versuchen, den Beton zu verbessern, aber das alleine wird nicht reichen. Also ich glaube aber aus der anderen Perspektive, also ich glaube, wir sind ganz am Anfang, das will ich damit sagen, ne? Wir sind noch lange nicht am Ziel für die Bauindustrie. Und die andere Seite ist, es gab ja vor der letzten Bundestagswahl so eine große Gruppe an Industriellen, die gesagt haben, liebe Bundesregierung, wir wollen einsteigen in das neue Zeitalter. Bitte regelt für uns alle gleich, setzt die Regeln gleich, dass wir in die Transformation gehen können. Und das ist, glaube ich, politisch wichtig. Wir müssen das einfach als gesellschaftlichen Konsens vereinbaren und dann Stück für Stück voranschreiten. Und das hat leider, Heizungsgesetz wurde von Herrn Lindner quasi boykottiert, zerstört. Ne, das war eigentlich, alle hatten sich Ende 2023 darauf eingestellt, dass es jetzt kommt. Die Wissenschaft, alle sagen, es ist die Wärmepumpe. Die Wärmepumpenindustrie liegt am Boden. Die entlassen Leute, die machen ihre Fabriken zu. Das ist ein Desaster. Keiner spricht darüber, nur weil man das politisch ausnutzen wollte. Also da muss man echt ganz anders politisch regeln und wir wären heute viel, viel weiter, wenn wir diesen Schritt einfach wirklich konsequent der Heizungswende zum Beispiel jetzt gegangen hätten. Wir könnten mehrere hunderttausend Heizungen am Markt haben oder Ölheizungen raus haben. Die Ölheizung hat einen Boom, seitdem die FDP das wieder so gepusht hat mit ihrer Systemoffenheit und das ist desaströs. Das ist schlechtes politisches Handeln. Wir brauchen gutes politisches Handeln. Die Industrie ist, glaube ich, willig, ja.
In Deutschland sind demnächst Wahlen. Haben Sie Angst vor einem Rückschritt?
Der Rückschritt ist da. Das ist das Schlimme. Und ob wir den nochmal wieder gedreht kriegen, das hängt natürlich von der Konstellation der Koalition ab, die wir am Ende aus der Bundestagswahl rauskriegen. Von daher liegt das natürlich in unseren allen Händen, wo wir die Kreuzchen machen, ob wir in die Zukunft gehen wollen oder ob wir uns auf diesen Angstpfad begeben und an dem verharren, was uns aber ins Verderben führt. Ja.
Eine letzte Frage noch. Sie unterrichten an der TU Berlin. Wie gut funktioniert aus Ihrer Sicht die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie?
Also wir haben sehr gute Industriekontakte. Wir merken das überall, wo wir hinkommen. Wir kriegen, werden viel angesprochen, wenn man als Hochschule quasi industrienah forscht oder realitätsnah forscht, hat man super Kontakte. Und da gibt es auch niemanden, da kann man auch nicht sagen, dass es da Grabenkämpfe gibt oder so. Nein, wir arbeiten mit Betonrecyclern, wir arbeiten mit natürlich sehr gerne mit Naturbaustoffherstellern. Aber wir arbeiten auch mit der Betonindustrie, natürlich. Und ich glaube, das funktioniert aus meiner Sicht sehr gut. Also wir ja als Architekturfachgebiet, bei den Bauingenieuren ist das noch mehr. Ich glaube, wir brauchen mehr Förderung. Wir brauchen viel, viel, viel mehr Geld beim Zukunft-Bauprogramm. Wir brauchen schnellere Prozesse, dass wir schneller agieren können, schneller lernen und beschleunigen können. Wir pumpen immer noch viel zu viel Geld in den Energiesektor rein. Das ist jetzt weitgehend geklärt und wir müssen genauso viel Geld, wie wir in der Industrie haben, also hunderte Millionen in der Forschung, müssen wir auch in den Bausektor reinkriegen, weil diese Riesenindustrie muss sich da auf den Weg machen und die ist willig. Und, aber wir brauchen die Mittel dazu vom Land, vom Bund und deswegen müssen die Programme gefördert werden. Also da gibt es keine Berührungsengte oder so, sondern im Gegenteil, wir arbeiten sehr gerne zusammen.
Wie kann man die Bevölkerung zu all diesen Themen ins Boot holen?
Ja, die Bevölkerung ist, glaube ich, an vielen Stellen schon weiter, als wir das glauben. Also zum Beispiel, wenn ich ein Beispiel mache, viele Leute kommen zu uns, die es sich leider nicht leisten können und wollen ein Lehmhaus haben, ja? Oder ein Holzhaus, was vielleicht noch ein bisschen teurer ist in der Anschaffung heute, in der langen Sicht vielleicht günstiger ist, aber in der Anschaffung vielleicht noch ein bisschen teurer ist, jetzt müssen sie ihren Kredit finanzieren und dann geht das nicht. Also da sind ganz, ganz viele Leute, die gerne eine Holzoberfläche sehen würden, einen Lehmputz haben würden in ihrer Wohnung. Da ist also, das ist, glaube ich, von der Seite her ist die Offenheit sehr da. Aber natürlich müssen die Menschen auch sich bekennen dazu, dass sie halt auf 40 Quadratmeter leben wollen oder 35 und so. Solche Fragestellungen sind schon schwieriger. Und da werden schnell so Grabenkämpfe draus gemacht, die dann schnell polemisiert werden. Und wenn man mit solchen Fragen in den öffentlichen Raum geht, wird man sofort gebasht. Und das ist natürlich problematisch, ne? Und wir müssen einfach uns eher auf so einen Common Sense bewegen. Das muss einfach mal, die Gemeinschaft muss halt eher so daran glauben. Und, aber dafür müssen wir auch kommunizieren. Dafür müssen wir die Angebote machen und müssen die Beispiele bauen, die es zeigen. Und dann kann sich das, glaube ich, multiplizieren. Aber ich glaube, die Gesellschaft ist eigentlich williger. Die wird nur für dümmer verkauft, als sie ist. Und, aber ich möchte auch nicht Politiker sein gerade und in diesem Umfeld Wahrheiten aussprechen. So das, was ich mich traue hier als Wissenschaftler und also das auch als meine Verpflichtung ansehe, der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten, das würde mir als Politiker nicht eine Wahlstimme ergeben, glaube ich. Und von daher ist das sehr schwierig, aber wir brauchen trotz alledem den Weg dahin.
Bleiben Sie in der Wissenschaft, dort werden Sie gebraucht. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank auch.
Ein weiterer sehr spannender Vortrag kommt von Stefan Schwarz. Stefan Schwarz ist Gründer von ISSS Research Architecture Urbanism, Sabatier Schwarz Architekten. Sein Vortrag trägt den Titel Vom Haus der Zukunft zur Nachbarschaft der Zukunft. Ein mutmachender Vortrag, denn es geht darin um eine neue Generation von Architekten, die innovativ und experimentierfreudig zusammenarbeiten. Gezeigt hat er in seinem Vortrag ein Projekt in Stuttgart, das Quartier am Rotweg. Stefan Schwarz, Sie haben das Quartier am Rotweg in Stuttgart gezeigt, ein sehr schönes Projekt, bei dem viele mitgearbeitet haben. Sie haben es gewonnen, aber die Plätze 2 und 3 der Ausschreibung arbeiten auch mit. Das heißt, viele Köche verderben den Brei. Wie ist Ihr Eindruck bei der Zusammenarbeit bei diesem Projekt?
Ja, das könnte man erstmal meinen. Wir haben allerdings jetzt eine ganz gegenteilige Erfahrung gemacht, dass sozusagen, wenn der Rahmen klar gesetzt ist, wie funktioniert unsere Zusammenarbeit und wenn man dieser Zusammenarbeit den richtigen Rahmen und den richtigen Raum gibt, dann kann eben jeder seine Stärken in diesen Prozess einbringen und es bereichert sich gegenseitig. Und das ist eigentlich genau die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, nachdem wir das auch sehr proaktiv von vornherein angegangen sind, gesagt haben, wir wollen das gemeinsam machen und euer Input ist auch wichtig, konnte sich da sozusagen jeder in diesen Prozess einbringen und es hat sich gegenseitig einfach total gestärkt.
Sieht man hier vielleicht eine neue Form der Zusammenarbeit, wie sie in Zukunft eher zur Normalität werden könnte unter Architekten?
Wir beobachten in letzter Zeit ohnehin eigentlich einen starken Wandel oder eine Entwicklung dahingehend, dass es immer mehr Kooperationen zwischen Kollegen gibt. Man stellt sich gemeinsam auf, um ja, vielleicht Referenzen auch breiter gestellt zu haben, um auf bestimmte Anforderungen von Aufgaben besser gerüstet zu sein. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist ohnehin schon Grundvoraussetzung für fast alle Aufgaben, die uns gestellt werden. Aber eben auch dieses Kooperieren von Kollegen, sich gar nicht als zusammenzuschließen, um ein großes Büro zu sein, sondern eben wirklich eine projektspezifische Zusammenarbeit zu pflegen, ist definitiv etwas, was wir wahrnehmen, dass es da einen Zuwachs gibt.
Wir leben ja nicht gerade in Zeiten eines Baubooms. Könnte die Zusammenarbeit von Architekturbüros auch eine Möglichkeit sein, um die Krise besser zu überstehen oder aus ihr rauszukommen?
Also diese Situationen von Krisen unter Anführungsstrichen bieten eigentlich immer die Möglichkeit, sozusagen bestehende Herangehensweisen zu überdenken, sich zu überlegen, wie kann man das eigentlich besser machen. Sie schaffen meistens auch gewisse Freiräume, man hat plötzlich auch ein bisschen mehr Zeit an mancher Stelle, um Dinge anders anzugehen, Dinge auszuprobieren und da steckt sicher ein großes Potenzial drin.
Ich komme noch mal zu dem gezeigten Quartier am Rotweg. Können Sie die Kernelemente dieses Projekts einfach noch mal ganz kurz beschreiben?
Ja, die Kernelemente sind sicher sozusagen diesen Freiraum als sozusagen Kit zwischen diesen Gebäuden zu verstehen, dem neben der ökologischen Funktion natürlich auch eine Funktion einer ganz hohen Aufenthaltsqualität im Quartier zukommt. Und dann sozusagen dieses Überleiten der Quartiersprinzipien, das Ausbilden von Treffpunkten, von vielfältigen Raumöffentlichkeiten auf die Ebene der Gebäude zu übertragen und dieses Quartiersprinzip dann durch die einzelnen Architekten sozusagen unterschiedlich räumlich umgesetzt zu haben, aber immer alles immer in diesem Zusammenhang gesehen, sich zu stärken. Und die Summe der einzelnen Gebäude kann in dem Fall dann einfach mehr als das einzelne Gebäude. Und das ist sozusagen, glaube ich, diese Stärke dieses Quartiers.
Sie haben bei einer der Publikumsfragen auch beantwortet, warum das mit dem Altbestand nicht möglich gewesen wäre. Können Sie darauf noch mal kurz eingehen?
Genau, also der Altbestand, das war wirklich so, schlussendlich ist es eine schlechte Bausubstanz aus den frühen 50er Jahren, die drei Hauptprobleme hat. Sie ist nicht barrierefrei. Sie ist ganz eingeschränkt in den Wohnungsangeboten und Typologien, die sie bereitstellt, und sie kann keine anderen Nutzungen als Wohnen in sich integrieren. Und alles drei eigentlich Pfeiler, wo man sagt, ein zukunftsfähiges Quartier muss barrierefrei sein, ein zukunftsfähiges Quartier braucht ein vielfältiges Wohnungsangebot von ganz kleinen bis ganz großen Wohnungen und ein zukunftsfähiges Quartier braucht mehr als Wohnen. Da muss auch andere Dinge passieren, da muss man arbeiten können, da findet man Räume für andere Dinge. Und um das integrieren zu können, sind wir eben davon ausgegangen, die Hauptqualität an diesem Ort liegt in dem Baumbestand und nicht in dem Gebäudebestand.
Eine Frage noch zur Bautechnik. Die Gebäude werden in welcher Bauweise errichtet?
Wir sind ja als Holzbauten gestartet und in der Zwischenzeit sind es das Hybridgebäude. Wir haben ganz reduzierte Stahlbeton-Skelettbauten, die nicht tragende Holzfassaden bekommen, die sozusagen eben auch die Holzfassade nach außen tragen. Das war schlussendlich der nach mehreren Abwägen auch zwischen dem reinen Holzbau und diesem Hybridbau innerhalb der Rahmenbedingungen der beiden Genossenschaften schlussendlich die wirtschaftlich umsetzbare Variante. Innerhalb dieser Gegenüberstellung gab es aber auch eine ganz interessante Erkenntnis, dass sozusagen innerhalb des reinen Holzbaus sozusagen auch ganz viele Dinge, die über die Brandschutzregularien gekommen wären, einen nicht unerheblichen Anteil an zusätzlichen Gips verbaut hätten, den wir sozusagen in dieser Hybridbauweise durch auch reduzierte Anforderungen des Brandschutzes an die Außenwände wieder reduzieren konnten. Bis zu einem gewissen Grad kompensiert es jetzt natürlich den Einsatz von Beton. Dann gibt es natürlich auch einen nicht unerheblichen Anteil an Recyclingbeton, der zum Einsatz kommt und der in der Gesamtheit des Projektes natürlich versucht, da den CO2-Abdruck trotzdem so gering wie möglich zu halten.
Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
So viel für heute im Architektur- und Bauforum, direkt von der Messe Bau 2025 in München. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlages. Redaktion, Regie und Technik Stefan Böck. Website und Newsletter www.handwerkundbau.at.